diese Dinge wieder haben. Ja, und müssen allen Ernstes dafür beten, damit wir auch diese Power von Gott bekommen. Und die kriegen wir nämlich nicht auf dieses Chaos oben noch draufgelegt. Viele beten um Erweckung. Ist ja auch richtig so. Bete ich ja auch. Aber nun lass uns doch mal realistisch nachgucken. Ja? Was würde denn sein, wenn Gott jetzt Erweckung ausbrechen ließe? Also Erweckung ist ja im landläufigen Sinne auch so ein Begriff, der so verstanden wird, dass mit Erweckung gemeint ist, die Menschen um uns herum würden sich denn bekehren. Ist ja richtig so. Aber Erweckung bedeutet auch, dass die Christen erweckt werden. Die jetzt so müde vor sich hin apathisch da sitzen und warten, bis Gott kommt. Die müssen auch erweckt werden. Die müssen nämlich erkennen, dass sie das erstmal wieder tun müssen, was die Urgemeinde getan hat. Die haben nämlich evangelisiert, was das Zeug hält. Da gibt es auch so eine Lüge. Gott hätte hinzugetan. Stimmt ganz genau. Gott hat hinzugetan. Aber warum hat Gott hinzugetan? Weil die Gemeinde nicht schweigen konnte. Die waren doch ständig am Evangelisieren. Da sind zwei losmarschiert, die haben es in der Gebetsstunde nicht mehr ausgehalten und die haben ganz Jerusalem in Aufruhr versetzt. Deswegen waren doch diese Pharisäer so wütend auf die und haben die auspeitschen lassen, den Petrus zum Beispiel. Ja? Aber nun lass uns das mal ganz realistisch sehen. Gott würde jetzt diese Menschen erwecken, ja? Die würden jetzt nicht mehr zu Hause Fernsehen gucken, die würden jetzt kommen und würden sich bekehren. Wo sollen die denn bleiben? Was? Wo sollen die denn untergebracht werden? Ja, die sind ja, wenn sie sich auch bekehrt haben, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn ein Mensch durch den Heiligen Geist geöffnet wurde, sozusagen, ja? Das hört sich jetzt ganz böse an. Ist aber die Wirklichkeit. Wenn ein Mensch durch den Heiligen Geist aufgetan wurde, ihm wurde das Herz und die Ohren geöffnet, dass er die Botschaft hören kann. Ne? Diese Menschen, die in dieser Lage, in dieser Situation sind, die nehmen alles an. Denen könntest du erzählen, was du willst. Die glauben alles. Und deswegen steht auch in der Bibel drin, dass solche Menschen gefährdet sind, an Falsche zu geraten. Das heißt also, Leute, die sich neu bekehrt haben, die müssen bejüngert werden. Um die muss man sich kümmern. Und wo sind denn heute die Väter und die Mütter, die sich um solche Leute kümmern? Oder sagen wir mal besser, sagen wir auch noch dazu, überhaupt in der Lage sind, sich zu kümmern. Weil sie gar selber, ich sag mal so, durch den Umstand der jetzigen Gemeinde geschädigt sind. Ja? Also da muss die Gemeinde auch noch heil werden. Das ist nun mal so. Also diese Menschen, die würden nach und nach enttäuscht wieder wegbleiben. Genau wie es jetzt auch ist. Ab und zu kommt ja mal einer durch und da bleibt dann enttäuscht wieder weg. Wenn er das Ganze kennengelernt hat, bleibt er wieder weg. Nur die ganz Hartnäckigen, die sich alles gefallen lassen. Egal, was da gepredigt wird und egal, was denen so ankommt, die bleiben sitzen. Ich meine, gut, solche gibt es. Ne? Aber die müssen sich wirklich alles gefallen lassen. Und nicht drauf gucken, inwieweit wird denn Gottes Wort auch umgesetzt hier. Denen ist alles egal. Hauptsache, ich bin unter Christen so ungefähr. Ne? Ich war wirklich eine ganze Zeit lang darüber traurig, über den Zustand der heutigen Gemeinde. Ich dachte, so viel Spaltung gibt es. Und auch immer so gebetet und so. Mit einmal fällt mir das so auf, dass Gott ja nicht da sitzt am Ende des Universums und ist aus lauter Verzweiflung über den Zustand der Gemeinde frustriert, ja? Mit Sternezählen vielleicht beschäftigt? Nein, nein. Sondern Gott nutzt diesen Zustand und sorgt sich um jede einzelne kleine Gruppe. Um jeden einzelnen kleinen bekehrten Menschen kümmert sich Gott. Denn sie sollen ja alle zur Einheit des Glaubens gelangen. Gott selbst sitzt dahinter. Und das lesen wir auch im Psalm 23, dass er uns auf rechter Straße leitet um seines Namens willen. Gott hat also wirklich ein eigenes Interesse daran, dass wir den geraden Weg gehen. Und das ist auch gut so, sonst würden wir vom Wege abkommen. Ob dieser vielen Dinge, die da ja, unserem Glauben entgegenstreiten. Und das hat auch eine ganz wunderbare Bewandtnis, wenn wir nicht auf die bösen Dinge schauen, ja, auf die Dinge, die so schlimm zu sein scheinen und eigentlich auch schlimm sind, sondern wenn wir wirklich unsere Sorgen auf Jesus werfen, und zwar nicht so im Sinne von, wir werfen Jesus Knüppel zu, sondern im Sinne von schnell abgeben. Ja, wir geben unsere Sorgen bei Jesus ab, da sind sie gut aufgehoben, er kümmert sich um diese Dinge und beachten sein Wort, trachtet nach dem Reich des Herrn zuerst, dann wird euch alles andere zufallen. Das heißt, dass uns alles andere zufällt, ist also eine Folgeerscheinung von trachtet zuerst nach dem Reiche des Herrn. Wenn uns alle dieses am Herzen liegt, was wird aus Gottes Gemeinde? Ja, wie wird Gottes Gemeinde die Braut? Dann wird uns alles andere zufallen. Und wir wollen alle eine Gemeinde haben, die funktioniert. Da sind wir doch ehrlich. Wer will denn eine Gemeinde haben, die nicht funktioniert? Wir leiden doch alle darunter, dass die Gemeinde noch nicht die Braut ist. Bei dem einen sieht man es halt mehr und bei dem anderen halt weniger. Aber letztendlich leiden wir alle darunter. Ja, also Gott, wie kann denn Gott diesen Zustand von Spaltungen ausnutzen? Also, jede Gruppe oder auch jedes Individuum einer Gruppe hat doch einen bestimmten Lehrpegel, hat doch einen bestimmten Erkenntnispegel, einen bestimmten Erkenntnisstand. Wenn diese ganzen Individuen oder auch alle Gruppen zusammen in einer Gruppe zusammengefasst wären, dann hätten die zwar auch für sich allein einen unterschiedlichen Erkenntnispegel, aber die Gruppe als Ganzes hätte doch sozusagen einen gewissen Pegel, der in dieser Gruppe vorherrscht. Ja, da sind doch sozusagen so, die einen glauben, dass wir gerecht werden durch das Blut Jesu, ja? Und dass das ganz wichtig ist, das immer mal wieder anzuwenden und nicht nur ab und zu, sondern immer mal wieder Abendmahl nehmen und uns auf das Blut berufen, ja? Dass wir auch glauben, dass durch das Blut Jesu Christi die Sünden weggewaschen worden sind und dass es nicht nur um unsere Heiligung geht, nicht nur um unser Seelenheil geht, dass wir auch gerettet werden, sondern es geht auch um die Werke, die noch zu tun sind. Und das können wir alles nur durch den Heiligen Geist. Und dafür müssen wir uns für den Heiligen Geist auftun, müssen bereit sein, diesen Heiligen Geist anzunehmen und dann müssen uns danach ausstrecken, weil auch den Heiligen Geist stülpt Gott nicht einfach über uns rüber. Und dann werden diese ganzen Dinge getan. Denn nur aus unserem Verstand raus, von unserem Fleisch her, von unserem Wesen her, können wir nicht diese Werke tun. Das ist nicht möglich. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Und Jesus hat diese Voraussetzungen, dass wir den Heiligen Geist bekommen können, die hat er geschaffen, indem er sich hat ans Kreuz nageln lassen, hat für uns bezahlt. Für wahr, er trug unsere Schuld, lud auf sich unsere Krankheit und unsere Schmerzen, auf dass wir Frieden hätten. Und in seinen Wunden sind wir geheilt. So, und das müssen wir einfach annehmen. Das ist ein Fakt. So, und dann ist es auch noch so, dass ja dass wenn es nur eine Gruppe wäre und da käme ein Irrlehrer rein, ja, die ganze Gruppe ja sozusagen davon umkippen würde. Aber dadurch, dass das nun verschiedene Gruppen sind, ja, ist die Gemeinde sozusagen für Irrlehren weniger anfällig. Ja? Und Gott wird auf diese Weise viel schneller mit seiner Gemeinde fertig. Gott dreht sozusagen das Böse, also die Spaltung, zum Guten. Und wie kann das denn sein? Spaltungen sollen doch nicht sein. Ja, das ist auch so. Wir sollen keine Spaltung unter uns sein lassen. Aber es ist auch so, dass dies so ist, dass ja, wie Jesus uns das in den Evangelien gesagt hat. Ja? Es ist unvermeidlich, dass Ärgernisse kommen. Aber wehe, durch wen sie kommen. Also er wusste, dass sich das nicht vermeiden lässt mit der Spaltung. Und Gott hat dafür einen Plan. Gott bringt das nicht außer Ruhe. Paulus hat das auch erkannt, dass Erkenntnis Stückwerk ist. Er spricht sogar von sich, dass er eine Erkenntnis hat, die Stückwerk ist. Und so hat nicht nur jeder Einzelne von uns eine Erkenntnis, die Stückwerk ist, sondern auch eine Gruppe als Ganzes hat eine Erkenntnis, die Stückwerk ist. Und wenn wir dies erkennen, dann sehen wir, warum erst durch den fünffältigen Dienst die Einheit des Glaubens kommen kann. Und wir tatsächlich eines Sinnes werden können. Und die Braut werden kann. Die dann mit dem Geist zusammen kommen ruft. Ja, erst durch diese Brautgemeinde wird die Vollzahl der Heiden eingebracht. Die hat dann nämlich diesen Zustand, ich sag mal auch diesen Nestzustand, ja, dass Gott da ja Menschen überhaupt unterbringen kann. Denn die werden ja nicht gerettet, damit die sich zu Hause wieder frisch vorm Fernseher sitzen. Ja, die sollen ja integriert werden in die Gemeinde. Das sollen ja auch Jünger werden, die wiederum zu Jüngern machen. Und erst wenn diese Vollzahl eingebracht ist, wird der Geist mitrufen können. Ja, die Braut, die ruft ja heute schon, ob mit oder ohne Heiligen Geist. Also hier rufen sie mehr und da rufen sie weniger. Aber gerufen wird schon. Ja? Aber das ist noch nicht dieser Ruf. Denn beide, der Heilige Geist und die Braut, die müssen sich bekannt sein. Es ist aber ohne den fünffältigen Dienst gar nicht möglich, zur Einheit des Glaubens zu kommen. Dieser Dienst, das ist ein übergemeindlicher Dienst. Ja, das sind Dienstgaben, für die wir wieder beten müssen, verstärkt beten müssen, damit der überhaupt erstmal kommen kann. Und erst dann kann diese Einheit kommen. Der Heilige Geist ruft nicht getrennt von der Braut, sondern mit der Braut, komm. Und das setzt voraus, dass der Heilige Geist die Braut kennt. Und ich glaube nicht, dass der Heilige Geist sich mit Menschen abgibt, ja, zu denen der Herr Jesus sagen würde, ich kenne euch nicht. Weicht von mir, Übeltäter. Und Jesus wird sich auch nicht mit Menschen abgeben, ja, die nicht den Heiligen Geist und seine Kraftwirkungen haben wollen, ja, die sozusagen den Heiligen Geist auch betrüben. Ja, mit denen wird sich Jesus nicht abgeben. Und auch ist es gänzlich unmöglich, ohne den Heiligen Geist in alle Wahrheit zu kommen. Und genau das meinte doch Jesus, als er sagte, der Heilige Geist, das ist der Tröster, den mein Vater verheißen hat, den ich euch sende, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und dieser Heilige Geist, der wird den Menschen die Augen auftun über die Sünde, über das Gericht und über die Gerechtigkeit. Über die Sünde, dass sie verloren gehen, wenn sie Jesus nicht annehmen, ja, wenn sie dieses Gnadengeschenk von Gott, nämlich unseren Jesus Christus, nicht annehmen. Ja, das ist die Sünde. Und über das Gericht, dass Menschen, die Jesus ablehnen, nichts haben, was sie vor Gott bringen können, für ihre Sündenschuld und dann in das Gericht kommen, und das bedeutet ewige Verdammnis. Und über die Gerechtigkeit, ja, dass die Menschen die Augen auftun, dass der Heilige Geist den Menschen die Augen auftut, über die Gerechtigkeit, dass wenn sie Jesus angenommen haben, bereits durchgegangen sind durch das Gericht. Ja? Und das sollen sie wiederum durch uns erkennen. Denn das macht, denn da steht ja der Heilige Geist, dass die normalen Menschen, da steht ja im 2. Korinther 4, meine ich, steht das, dass der Fürst dieser Welt den Menschen den Sinn verblendet hat. Sie können also das helle Licht des Evangeliums nicht erkennen. Und sie vernehmen auch nichts vom Geist Gottes, das steht auch geschrieben. Das heißt also, der Heilige Geist tut das über uns. Er muss das über uns tun. Und das kann er aber nur über uns tun, wenn wir uns zur Verfügung stellen. Weil der Heilige Geist, das ist ein ganz, ja, ich würde mal sagen, der verhält sich ganz vorsichtig, so gentlemanartig, ja. Der zwingt uns zu nichts. Sondern er erwartet, dass wir das Wort Gottes beachten und uns für ihn öffnen, damit er durch uns handeln kann. Der Heilige Geist, das ist der Tröster, den der Herr verheißen hat und auch gesandt hat. Aber ohne den Heiligen Geist ist es gänzlich unmöglich, in diese Wahrheit zu kommen. Der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Und der Heilige Geist, das ist auch der Autor der Schrift. Denn er ist Gott. Nur der Autor selbst kann uns die Schrift auftun. Und das wird der Heilige Geist aber nicht einfach so vollautomatisch tun. Sondern wir müssen ihn einladen, ja? Sprich doch einfach zum Heiligen Geist mal. Sag ihm doch mal, lieber Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Danke, dass du meine Gebete nimmst und bringst sie vor Gott mit unaussprechlichen Seufzen. Danke, Heiliger Geist, dass du mir das Wort Gottes auftust. Ich bin ohne deine Hilfe hilflos. Ich brauche deinen Trost, Heiliger Geist. Tu mir das Wort Gottes auf, Heiliger Geist. Lass mich Gemeinschaft haben mit dir, Heiliger Geist. Lieber Heiliger Geist, komm du und tu mir das Wort Gottes auf. Oder auch bring mich in die Gegenwart Gottes, in das Allerheiligste. Der Vorhang, der uns vom Allerheiligsten trennte, ist seit Golgatha zerrissen. Und wir können hindurchschauen in das Allerheiligste. Und dort sitzt Christus in seiner Eigenschaft Mensch, beziehungsweise in seiner Eigenschaft Gott auf dem Thron. In seiner Eigenschaft Mensch ist er ja unser Hohepriester und sitzt rechts neben der Majestät. Aber in der Eigenschaft Gott sitzt er mitten auf dem Thron und regiert. Ja? Jesus Christus ist unser Hohepriester, der mit seinem vollkommen einzigartigen und reinen Blut die Reinigung schafft, die vor Gott gilt. Von meinem Glauben her weiß ich, dass es manchmal sein kann, dass ein Christ keine Gemeinde hat, beziehungsweise Gruppe hat, wohin er gehen kann und Gemeinschaft haben kann. Aber wenn sie euch in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Aber was, wenn dort keine Gemeinde ist? Aber ich weiß auch, dass eine Gemeinde zu haben, das ist was ganz Besonderes. Und das ist auch Gottes Wille, dass ein Christ eine Gemeinde hat. Beziehungsweise, dass er Gemeinschaft hat. Manchmal ist es ja nun leider nicht möglich. Und ich glaube, Gott hat uns an diesen Ort gesetzt, seinen Willen umzusetzen. Einige setzen sich erst gar nicht damit auseinander und fahren irgendwo hin. Tausende und Tausende von Kilometern. Da kommt ja eine ganze Menge zusammen, wenn sie das ganze Jahr unterwegs sind. Ne? Nur um in einer Gemeinde zu sein. Und dort sitzen sie dann und warten, dass sich was tut. Aber im Grunde ist man doch nur Gast. Und so machen es viele. Und manche sind über die Jahre sogar schon weggezogen. So wird hier nie etwas werden. Die einzelnen Gruppen, die wir hier so haben, tun eigentlich genau das Richtige. Anstatt gar nichts zu tun, versammeln sie sich. Ja? In ihren Häusern und haben Gemeinschaft und beten. Was fehlt, ist eigentlich nur dieses Bewusstsein, dass das eigentlich das Wesentliche war in der Urgemeinde, dass man sich in den Häusern versammelte und da Gemeinschaft hatte. Man versammelte sich in den Häusern hier und da und der Leib des Christus konnte live in Aktion sein. Aber sie hatten noch etwas ganz Wesentliches, und zwar, obwohl sie sich unabhängig von irgendeiner Leitung in ihren Häusern, also in ihren Häusern, da war ja praktisch nur der Hausvater und die Hausmutter. Da wurde garantiert nicht von außen sozusagen bestimmt, wann die sich zu versammeln hatten. Sondern die haben sich versammelt, wann immer die Zeit hatten. Und da steht sogar, dass sie sich täglich versammelten. Ja? Waren täglich im Tempel und in ihren Häusern, brachen das Brot. Also diese Hausgemeinschaften wussten auch von der Tempelversammlung, weil da predigten ja auch die Apostel und da sind sie dann hingegangen. Sie hatten eine, das ist jetzt das Wesentliche an dieser Sache, sie hatten eine gemeinsame Identität. Ja? Oder man könnte auch besser noch sagen, sie hatten eine kooperative Identität. Sie wussten, sie gehören mit ihrem Haus zur Gemeinde. Und wenn sich jemand einlud zu sich ins Haus und dieser sich bekehrte, dann gehört auch dieser Mensch zur Gemeinde. Und nicht, das ist jetzt hier, wir sind sozusagen abgekapselt von den anderen. Der gehört nur zu unserem Haus jetzt hier. Nein, nein, der gehörte dann zur Gemeinde, obwohl er bei ihnen im Haus kam. Und jedes Haus war ein Teil der Ortsgemeinde. Das war im Grunde alles. Sie gehörten als Haus zur Ortsgemeinde. Alles, was in einem Haus stattfand, regelte die Gruppe unter sich. Im Haus gab es den Hausvater bzw. Hausmutter, wie schon gesagt, und der fünffältige Dienst, der kam auch in die Häuser. Denn Paulus war ja ein Apostel und ein Apostel gehört zum fünffältigen Dienst. Also ein Apostel, wenn ihr jetzt zum Beispiel, Apostel gibt es ja auch verschiedene Arten, ne? Gibt es ja das Amt des Apostels oder der Apostel, jetzt zum Beispiel nur ein Apostel als Gesandter. Apostel sollen wir ja alle sein im Sinne von Gesandter, ne? Aber er gehört auch zum fünffältigen Dienst und war hier, wir lesen das bei Lydia.